Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Episode 67 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, führt dann in das Kapitel Lifestyle der 2000er Jahre. Der Titel der Folge 32 lautet dann Lifestyle in den 2000er Jahren auf die nächsten 1000 Jahre. Es gibt einen Rückblick auf die Expo 2000 in Hannover. Eine Veranstaltung, die mit viel Vorschusslorbeeren ausgestattet war und dann aufgrund vieler laienhafter Fehler mehr oder weniger zu einem besuchermäßigen Flop wurde. Aber für mich persönlich ging es wieder auf Erlebnisreisen in die USA. Zunächst mit Gina nach Las Vegas und dann mit meinen Kumpels an die West Coast und auf Wild West Tour. In Folge 33 mit dem Titel Lifestyle in den 2000er Jahren, Entdeckungsreisen und Städtetrips geht es dann noch einmal um diese Touren, aber auch um die Städtetouren nach München mit Gina und Berlin mit Hannes. Touren mit Shopping, Kulinarik und auch viel Spaß und Erlebnis. Und es geht auch um die Skiurlaube, wo ich als ehemaliger Skilehrer selbst noch einmal mich im Carving unterrichten ließ. Dann noch einmal rüber in die USA mit Gina zum Shopping nach New York City, mit Henning nach Chicago und dann mit Henning und Hannes ebenfalls noch einmal nach New York und mit Mirko zu den Rolling Stones nach North Carolina und nach Charlotte mit anschließender Runde durch die Südstaaten. Und als Höhepunkt dieser vielen Reiseabenteuer dann mit Gina nach Brasilien, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador und zurück als Kreuzfahrt über Nordafrika nach Europa. Mit jedem Schritt durch die Zeiten der 2000er Jahre habe ich nicht nur ferne Länder erkundet, sondern auch ein Stück meiner eigenen Geschichte gefunden und unsere Horizonte erweitert. Deshalb reinhören und viel Spaß dabei.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 2000er Jahren auf die nächsten 1000 Jahre.
Hier beginnt nun ein Streifzug durch die Lifestyle-Trends und kulturellen Meilensteine der 2000er Jahre, ein Jahrzehnt, das geprägt war von raschem technologischen Fortschritt, popkulturellen Phänomenen und einem Wandel in Mode, Musik und Unterhaltung, der die Grundlage für die moderne Ära des 21. Jahrhunderts legte. Tauchen wir ein in eine Zeit, die geprägt war von iPods, Emo-Frisuren, Reality-TV und vielem mehr. Und es startete die Expo 2000 in Hannover. Es begann mit überhöhten Eintrittspreisen und einer grundlegend falschen Marketingstrategie. Und so kamen, statt der prognostizierten 40 Millionen Besucher, nur 18,1 Millionen. Die Stadt Hannover blieb weiterhin provinziell und damit wurden dann auch die Zitate über Hannover von Georg Christoph Lichtenberg, Theodor Lessing, Harald Schmidt und auch aus der TV-Serie Stromberg unterstrichen.
Hierzu deshalb ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 29, Folge 3.
In Hannover erscheint vieles immer mehr als es ist, so auch die Expo 2000. Diese wurde am 1. Juni 2000 durch den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau eröffnet und dauerte bis zum 31. Oktober 2000. Wie bereits erwähnt, rechnete man mit über 40 Millionen Besuchern aus aller Welt. Bereits im Vorfeld zeichnete sich aber ab, dass diese Zahl wohl nie und nimmer erreicht werden wird. Daher wurden von 6.000 Schülern und Studenten, die vom Personaldienstleister Adecco als Mitarbeiter für die Expo rekrutiert worden waren, 5.000 innerhalb von wenigen Tagen vertragsgemäß wieder gekündigt. Das war für mich insofern bemerkenswert, da ich mich mit meinem Unternehmen vorher auch an einer Teilausschreibung für Personaldienstleistungen während der Expo beworben hatte, aber, und nun wieder einmal Gott sei Dank, nicht berücksichtigt wurde. Neben dem wohl absehbaren Reinfall mit der Auslastung für das Hotel, wenn es denn geklappt hätte, wäre das der zweite kommerzielle Schaden gewesen, den ich mir mit der Expo eingefahren hätte. So kann ich sagen, dass es für mich monetäres Glück war, dass ich nicht mittel- und unmittelbar mit der Expo zu tun hatte. Da die USA ihre Teilnahme im April 2000 absagten, da der Kongress eine staatliche Finanzierung abgelehnt hatte und nicht ausreichend Sponsorengelder zusammengekommen waren, fehlte natürlich von Anfang an ein besucherstarkes Teilnehmerland. Dann kam hinzu, dass wegen der allgemein als hoch empfundenen Eintrittspreise der Kartenverkauf zunächst aber nur sehr schleppend anlief. Wegen der anfangs unbefriedigenden Besucherzahlen begann die Expo-Gesellschaft, nach einigen Wochen Spezialtickets auszugeben. Sie kosteten zuerst 10 Deutsche Mark und später 15 Deutsche Mark, waren erst ab 18 Uhr gültig und führten zu höheren Besucherzahlen. An manchen Tagen waren zu Stoßzeiten mehrere Stunden Wartezeit in Kauf zu nehmen. Insgesamt kamen aber nur rund 18,1 Millionen Besucher und damit weniger als die Hälfte der kalkulierten 40 Millionen. Die Expo wurde von Anfang an für ihre hohen Preise kritisiert. Eine Tageskarte für eine erwachsene Person kostete 69 D-Mark. Eine Schülergruppenkarte 29 D-Mark. Auf dem Gelände verlangten gastronomische Einrichtungen und Merchandise-Shops teilweise horrende Preise. So kostete eine Bratwurst am Eröffnungstag 9,50 Mark. Durch die Berichterstattung darüber wurde dann der Preis auf 4 bis 5 D-Mark gesenkt. Als ein Grund für die enttäuschende Besucherresonanz wird neben den hohen Preisen ein unzureichendes Marketingkonzept genannt. Es gelang nicht, der Expo ein klares Konzept zu geben und dieses sowie die Bedeutung als nationaler Event in der Bevölkerung zu verankern. Und in meiner persönlichen Analyse sah ich darin sogar ein grundsätzliches Problem, was Hannover hatte und hat. Früher hatte Hannover einmal einen Stadtimagepfleger, aber danach gab und gibt es niemanden mehr in Hannover, der der Stadt ein professionelles Marketingprofil geben konnte oder will. Und das trifft nicht nur auf die Stadt selbst zu, sondern ebenso auf den Profifußballclub, der weiterhin zunächst in der zweiten Bundesliga hindümpelte. Hannover war und ist provinziell, was insgesamt ja nicht negativ sein sollte, wenn man mit einem intelligenten und kreativen Konzept dieses vermarkten könnte. Allein aber die Zwitterstellung zwischen der Provinz auf der einen Seite und der Weltstadt mit den weltgrößten Leitmessen, schafft schon eine Art Verwirrung. Die FAZ hat schon viel über das Image von Hannover geschrieben, so auch im Juli 2010, wo man über Hannover feststellte.
Es gibt wohl keine Stadt in Deutschland, über die ein derart schlimmes Image im Umlauf ist wie über Hannover. Sie gilt als provinziell, spießig, langweilig und hässlich, und das sind noch die netteren Beschreibungen.
Aber es gibt noch weitere Meinungen über Hannover. Der Physiker Georg Christoph Lichtenberg hat über Hannover gesagt:
Kein so übler Ort bei schlechtem Wetter.
Theodor Lessing hielt Hannover für ein
Paradies jeder Mittelmäßigkeit.
Der Kabarettist Harald Schmidt sah Hannover so:
Hannover liegt nicht am Arsch der Welt, man kann ihn von dort aus aber sehr gut sehen.
Und in der TV-Serie Stromberg hieß es einmal:
Stromberg ist irgendwie wie Hannover. Wenn man aus New York kommt, ist es natürlich scheiße, aber wenn man aus Botswana kommt, ist es gar nicht so schlecht.
Und Harald Schmidt äußerte sich später: als Hannover als Spielort für die Fußball-WM 2006 feststand noch einmal.
WM in Hannover ist sowas wie Expo, nur mit Besuchern. Für Harald Schmidt blieb Hannover immer das, was es war und leider auch geblieben ist, image-technisches Niemandsland.
Die 2000er Jahre waren aber auch die Zeit der Reisen, Städtetrips, USA-Touren und Reisen rund um den Globus. Andere Kulturen, anderer Lifestyle. Und die erste Reise im Jahr 2000 führte nach Las Vegas. Las Vegas, auch bekannt als die Stadt der Sünde oder das Spielparadies, fasziniert mit seinen grellen Lichtern, unzähligen Casinos und pulsierendem Nachtleben Millionen von Besuchern aus aller Welt.
Deshalb auch hier zunächst ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 30, Folge 4.
Wenn die USA nicht zur Weltausstellung nach Hannover kommen, dann gehen wir halt in die USA. Mirko studierte dann ab Wintersemester 1,5 Jahre am Sunny College in Oswego, New York State am Ontario See. Und Gina und ich, wir entflohen quasi den sogenannten Expo-Massen und flogen für 2 Wochen nach Las Vegas. So kam ich dann nach 10 Jahren wieder zurück in die Stadt des Glücksspiels. Vor 10 Jahren waren wir mit dem Wohnmobil hier und die Kids dürften in kein Casino. Nun war ich mit Gina mit dem Flieger hier. Und wenn man eins von Las Vegas sagen kann, schnell geht es hier. Jedenfalls war unser Gepäck bereits vor uns da, was zunächst zur Verwirrung führte, weil wir unsere Koffer am Band abholen wollten, und die aber nicht kamen, bis wir die dann bereits abgestellt im separaten Bereich fanden. Hatte wohl was mit Umsteigen in Chicago und Anschlussflügen zu tun, weil ab Chicago im Abstand von 1 Stunde mehrere Flüge nach Las Vegas abgingen. Naja, besser das Gepäck ist früher da als gar nicht. Wir haben dann einen Mietwagen genommen, um mobil zu bleiben. Unser Hotel, das MGM Grand, lag aber nicht allzu weit weg vom McCarran International Airport am Strip. Vor dem Einchecken erst einmal mit dem Gepäck durch einen der Spielsäle, ist so, damit man gleich einen Eindruck bekommt, um was es hier geht. Gleich vollgedröhnt mit dem Gebimmel und Geratter der Hunderten von Slotmachines. Aber erst einmal einchecken und dann in ein wunderbares großes Zimmer mit Blick auf den Strip und die gegenüberliegenden Hotels New York und Excalibur. Und es war früher Abend, also erst einmal Dinner. Schon ging die Qual der Wahl los. Wohin? Das Hotel war damals das größte Hotel der Welt. Buffet oder in eines der vielen Restaurants direkt im Hotel. Es wurde alles geboten, was man sich nur vorstellen konnte. Steaks, argentinisch oder amerikanisch, in jeder Größe vom Grill oder offener Flamme, Seafood jeder Art. Alles frisch zubereitet, Atlantic Lobster, aber sicherlich nicht so frisch wie in den Lobsterimbissen in Maine oder New Hampshire, Chinese, French und Italian Cuisine und American Food. Es gab eine Original-Backstation für Krispy Kreme Donuts, ganz frisch und authentisch. Okay, wenn schon Las Vegas, wenn schon USA, fangen wir erst einmal amerikanisch an mit einem Filet Mignon, wähl dann für Gina und für mich ein Sirloin, Medium. Porterhouse nehme ich dann, wenn ich 2 Tage gefastet habe. Auf ein Dessert verzichteten wir, denn auch die delikaten Beilagen waren reichlich. Dann ging es in die Casinosäle. Riesige Hallen ohne Tageslicht. Vor 10 Jahren mit den Kids damals, habe ich das alles so gar nicht wahrnehmen können, welcher Gigantismus dahinter steckt. Es sind ja auch nicht nur Hunderte, es sind Tausende von Slotmachines, die da rattern und ständig bimmeln. Dazu dann noch das Rascheln der Coins, die in die Ausgabefächer fallen. Damals ja noch alles mit Echtgeld. Nach der ersten Orientierung dann auch einmal angefangen zu spielen. Aber zunächst ganz klein, am 25 Cent Banditen. 5 Dollar investiert, also 20 Spiele zunächst. Gestartet klassisch mit den Einnahmigen. Hebel runter und ab ging die Post. Erstes Spiel, Nothing. Zweites Spiel, Nothing. Drittes Spiel, Nothing. Viertes Spiel dreimal das Pflaumenpaar. Jubel, gewonnen. 1 Dollar oder so. Jetzt war ich angefixt. Gina fieberte mit. Um die Sache richtig anzuheizen, gab ich Gina 5 Dollar für den Automaten nebenan, damit sie auch spielen konnte. Jetzt ging es richtig ab, wir waren Gambler. Es war der pure Spieltrieb. Ich hatte dann irgendwann so circa 5 Dollar Gewinn stehen und Gina auch in der Richtung. Aber an den 25 Cent Slots kam man natürlich nicht weiter. Also wagten wir den nächsten Schritt, es ging von den Quarter-Slots zu den Half-Dollar-Slots, was für ein Aufstieg. Inzwischen hatten wir auch schon den General Overlook, wir dürften nicht an die Machines, wo gerade abgeräumt wurde. Also beobachteten wir zunächst die Szenerie und dann schlugen wir zu, bei den noch vermeintlich jungfräulichen Slot-Machines. 50 Cent, jetzt ging es schon um sein oder nichts ein, das konnte Träume erfüllen oder zerstören, und wieder ging es ab, frei nach dem Motto von Otto Rehhagel, mal verliert man, mal gewinnt das Casino, die Dinger ratterten runter, mal gebremst mit den Einarmigen, mal auch mit der Taste, half aber alles nichts, ruckzuck waren 10 Dollar durch, nächsten Schein rein, und ab dafür, jetzt wollte ich es aber wissen, 10 Dollar verloren, die wollte ich wieder, und wieder starten mit dem Hebel, bremsen mit dem Hebel, half nichts, also starten mit der Taste, bremsen mit der Taste, plötzlich ging es ab, auf einmal, irgendwie habe ich das gar nicht mehr verfolgen können, da hatte ich, glaube ich 20 Dollar gewonnen, jetzt hatte ich die Strähne, also alles oder nichts, auf zu den Dollarslots. In der Area war es auch schon komfortabler. Dort kamen auch die Girls mit den kurzen Röcken und den Tabletts mit den Freedrinks vorbei. Und schon hatte ich eine Bloody Mary in der Hand und Gina einen Gin Tonic. Jetzt ging es also um alles oder nichts. Wenn ich hier abräume, kaufe ich den Laden. Das war mein Plan. Ich hatte ja ausreichend Startkapital von 20 Dollar aus den 50 Cent Slots. Also 20 Spiele für den Jackpot. Ich glaube, nicht jeder in Las Vegas hatte den Mut hier auf alles zu setzen, wie ich nun. Die zwei 10 Dollar Scheine in den Schlitz und ab ging das große Spiel. Ich gegen das Casino. Und ich spürte förmlich, wie die Nachfolger von Bugsy Siegel mich im Hintergrund beobachteten. Ich war dabei Legenden zu zerstören, einen Mythos zu besiegen, der besagt, das Casino gewinnt immer. Ich spürte, dass ich mich nun mit dem Syndikat anlegte, wenn ich jetzt den Startknopf drückte. Noch zögerte ich, sollte ich es wagen, mich mit den Familien anzulegen? Dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter, die mich erstarren ließ, und hörte eine Stimme, die mir sagte,
nun drück endlich die Taste.
Es war Gina, die wollte nun endlich aufs Zimmer, war ja auch müde nach dem langen Flug. Von den 20 Dollar blieben mir 10, das Doppelte meines Einsatzes vom Anfang, also ging ich mit Gewinn aus dem Casinosaal hoch in den 15. Stock ins Zimmer und schlief mich erst einmal aus. Habe ich jetzt geträumt oder ist es wirklich wahr? Gehört mir jetzt das Casino?
Die ausführlichen Reiseberichte folgen dann im Kapitel Reisen.
Als nächstes ging es dann, nachdem der erste Termin wegen 9/11 leider verschoben werden musste, 2002 mit den Kumpels an die Westküste der USA, mit dem Mietwagen ab San Francisco nach Monterey. Dann Start des Abenteuers über Camel auf den Pacific Coast Highway, eine atemberaubende Strecke. Dann LA und natürlich auch nach Hollywood und zum Sunset Boulevard und dann durch die Mojave-Wüste und immer entlang der ehemaligen Route 66.
Auch hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 31, Folge 9.
Die Strecke jetzt aus LA raus, bin ich ja auch schon gefahren. Es ist ja die Interstate 15, die dann auch nach Nevada führt. Wir fuhren also zunächst rauf in die Hochwüste der Mojave. Und wieder kamen wir an den Orten vorbei, die im von Bobby Trapp komponierten Song Route 66 besungen werden, San Bernardino und Bastoff. Und auch unser Zielort Kingman, Arizona kommt ja in dem Song vor. Ich bin damals mit den Kids ja die Interstate 15 durchgefahren bis Las Vegas. Diesmal machten wir eine andere Schleife. In Bastoff fuhren wir nun auf die Interstate 40, die hier begann in Richtung Osten nach Kingman. Und wieder ging es durch die karge Wüstenlandschaft Südkaliforniens. Es gab auf der Strecke von Bastoff bis an die Grenze von Arizona auf ca. 150 Miles keine Ortschaft, allenfalls ein, zweimal kleine Siedlungen. Hier war es auch wieder wichtig, dass man einen vollen Tank hatte und genug zu trinken dabei. Wir fuhren aber die I-40 nicht direkt durch bis Kingman, sondern bogen kurz vor Needles an der Grenze zu Arizona auf den US Highway 95 Richtung Norden und dann in Arizona auf die Route 163 Richtung Osten zum Davis Damm. Der Davis Damm ist ein Damm am Colorado River, etwa 70 Meilen flussabwärts vom Hoover Damm. Er erstreckt sich über die Grenze zwischen Arizona und Nevada. Ursprünglich Bullhead Damm genannt, wurde Davis Damm nach Arthur Powell Davis umbenannt, der von 1914 bis 1923 Direktor des US Bureau of Reclamation war. Da wir abermals gut in der Zeit lagen, konnten wir uns diesen Abstecher auch erlauben, zumal das entfernungsmäßig sogar kürzer bis Kingman war als den Bogen, den die I-40 macht. Dann kamen wir in Kingman bei unserem Motel an. Hannes, der ja der Reisemarschall war, ging mit seiner Aktentasche und den Dokumenten dann dort zum Einchecken. Die Stadt liegt am östlichen Rand der Mojave-Wüste im äußeren Nordwesten Arizonas an der historischen Route 66. Sie bildet zudem an der Kreuzung von Interstate 40, US Highway 93 und Arizona State Route 66 einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt vor der Spielerstadt Las Vegas. Wir fuhren dann erst einmal etwas essen, wobei der Hunger doch schon recht groß war. Es war Samstagabend und wir kamen dann in ein Restaurant, wo es ziemlich voll war und viele Einheimische dort waren, weil Live-Musik und Tanzabend war. Aber wir haben noch Plätze bekommen und vor allem ordentlich was zu essen. Wir bestellten uns jeder ein großes Steak und bekamen dazu vorweg noch eine kräftige Nudelsuppe. Das war mal ein richtig authentisches Essen, man konnte schon sagen, wie man es aus den Western kennt. Und so ähnlich war auch die Atmosphäre dort, der Fußboden mit Holzspänen ausgelegt und an den Wänden Bilder von Andy Devine, der hier aufgewachsen ist. Das war ein amerikanischer Schauspieler, der in insgesamt mehr als 150 Filmen auftrat, wobei sein Spektrum von B-Filmen, meist Western, bis zu anspruchsvollen und teuren Produktionen reichte. Devine war ein gesuchter Nebendarsteller, meist mimte er den komischen Sidekick des Hauptdarstellers, so in 10 Filmen mit Roy Rogers. Zwei seiner bekanntesten Filmrollen hatte er neben John Wayne, 1939 als gutmütiger, aber wenig durchsetzungsfähiger Kutscher Buck in Ringo sowie 1962 als ängstlicher Sheriff in The Man, der Liberty Valance erschoss, in beiden Filmen unter Regie von John Ford. Der Teil der Route 66, der durch Kingman führt, heißt hier Andy Devine Street. Es war ein schöner Abend hier in Kingman, doch unser eigentliches Ziel war ja der Grand Canyon. Also ging es am nächsten Tag weiter nach Williams. Dort checkte der Reisemarschall uns dann wieder ein. So machten wir uns dann von Williams auf zum Grand Canyon. Und wieder einmal war es ein großes Spektakel für mich, dieses gigantische Naturwunder zu bestaunen. Ich war ja damals schon fassungslos zurückgeblieben, mit diesen monumentalen Eindrücken, und nun standen wir ebenfalls hier an der South Rim und konnten nur alles mit großer Bewunderung und Demut aufsaugen. Es gibt ja auf einer Länge von 450 Kilometer keine Übergänge über den Canyon und den Colorado. Westlich ist der erste Übergang dann der Hoover Dam nach Nevada. Wir machten dann auf dem Rückweg einen Schlenker über Flagstaff, wieder so ein Ort aus dem Song Route 66 und natürlich auch an der Route 66 gelegen. Es war Sonntag und alles war sehr ruhig. Kein Mensch auf der Straße, aber wir fanden ein nettes Lokal, wo wir zunächst drinnen erst einmal ein paar Bier zischen. Wir waren von der Hitze doch sehr ausgezehrt. Das war der Sonntag, als bei uns zu Hause Bundestagswahl war. Da wir hier natürlich keine Ergebnisse bekamen, rief ich von dort einmal bei Peter an, der das Jahr verfolgte. Wir erhielten dann zunächst den Stand, dass Edmund Stoiber vorne liegen soll, ist dann wohl aber doch anders gekommen. Hier in Flagstaff wollten wir aber einen entspannten Sonntagvorabend haben und setzten uns dann draußen in den kleinen Biergarten des Lokals und bestellten Pitchers, wobei dabei nicht die Werferposition im Baseball gemeint ist, sondern das Biermaß, 1,89 Liter. Wenn man hier so sitzt in der Sonne, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Flagstaff auch ein beliebter Wintersportort ist. Es war ein recht gemütlicher Frühabend hier im Biergarten, mit netten Pläuschen mit der weiblichen Bedienung, und so recht hatten wir gar keine Ambitionen aufzubrechen, aber wir mussten ja noch nach Williams zurück.
Wilde, wilde Westen, fängt gleich hinter Hamburg an, in ein Studio in Marschen, gleich bei der Autobahn, hört man geil.
Auch zu dieser Tour gibt es dann im Kapitel Reisen weitere Impressionen. Lifestyle in den 2000er Jahren, Entdeckungsreisen und Städtetrips.
Der Lifestyle der 2000er Jahre war, nach unseren Trips nach Las Vegas mit Gina und der Westkust-Tour mit den Kumpels, geprägt von weiteren inspirierenden Städtetouren und Erlebnisreisen. Mit Hannes ging es so unter anderem nach Berlin, immer wieder mit denkwürdigen Erlebnissen. Und mit Gina machte ich dann immer regelmäßig, nach dem Skiurlaub in Tirol, Zwischenstopp in München. Nun ja, die Aufenthalte in München waren schon ein etwas elitärer Lifestyle, München halt. Und warum dann nicht gleich richtig? mit einer königlichen Übernachtung im Kempinski 4 Jahreszeiten, wo selbst die Teppiche den Duft von Noblesse verströmen. Natürlich dürfte auch eine kulinarische Reise nicht fehlen, sei es in den ehemaligen Südtiroler Stuben von Alfons Schubeck, wo selbst das Salz eine Ahnung von Prominenz zu haben schien, oder im Andechser am Dom, wo Sepp Kretz höchstpersönlich darauf achtete, dass selbst das Bier einen Hauch von Aristokratie besitzt. Beide Wirte ja inzwischen Brüder im Geiste. Und es ging auf ein Gläschen Champus und ein Dutzend Sylter Royal zu Dallmayr. Denn warum sich mit weniger zufrieden geben, wenn man schon in München ist? Und dann natürlich immer noch auf ein, zwei, drei Drinks in Passers New York Bar, einer meiner Lieblingsplätze in München.
Hierzu nun einmal ein Auszug aus Staffel 3, Episode 34, Folge 17.
Gina und ich machten ja nunmehr seit einiger Zeit dann immer noch auf der Rückfahrt mit dem Zug ein oder zwei Nächte Zwischenstopp in München. Dort hatten wir auch schon unser Ritual. Essen beim Alfons Schubeck in den Südtiroler Stuben und dann hatten wir da ganz in der Nähe eine Traditionsbar ausgemacht, Passers New York Bar. Die Bar gibt es seit 1974 und war eine der ersten Classic Bars in Deutschland außerhalb von Hotels. Eine Institution mit Geschichte und mit Geschichten. Hier lernte Boris seine Babs kennen. Hier feierte Jopi Hester seinen 75. Geburtstag, hier ließen sich schon Hardy Krüger und die Hemingways bedienen, alle bis auf Ernest, wie der Chef betont. Und eines Tages stand Charles Schumann in der Tür. Der junge Charles Schumann freilich, der fragte, ob er in der Bar bei Bildeck lernen dürfe. Er dürfte. Was aus ihm wurde, ist Münchner Historie. Hier verkehrten auch Andy Warhol, König Karl Gustav und Silvia von Schweden, Arnold Schwarzenegger, Walter Scheel oder Richard von Weizsäcker, August Oetker oder Rolf Rodenstock, und nun auch Gina und ich. Aber, da die ja um die Zeit arbeiten, schauten die natürlich keine Daily Soaps, so dass ich dort nicht direkt erkannt wurde, sonst wäre ich sicherlich mit an die Bildergalerie gekommen. Und mein Spezialdrink dort, der auch die Spezialität des Hauses ist, ist der Passers Painkiller.
Passers Rum, Ananas, Orange, Kokosmilch, Muskat.
Serviert in einer Blechtasse und in drei Stärken, 4cl, 6cl oder 8cl. Für milde, mittelmäßige und ernste Fälle. Immer wieder ein Hochgenuss, auch wie der Kir Royal, den Gina dort meistens trinkt. Insgesamt immer sehr entspannte Abende dort, wenn auch in einer sehr professionellen, zurückhaltenden Atmosphäre. Das war dann auch dieser Zeitpunkt, wo ich nun auch die Classic Bars weitersammelte. Ich meinte damit nicht diese guten bis sehr guten Bars in den Hotels von Las Vegas oder New York oder sonst wo. Ich meinte diese Solo-Bars, in denen Geschichte und Geschichten geschrieben oder Lebensweisheiten formuliert wurden, wo Cocktails kreiert wurden, wo Weltgeschichte gemacht wurde, wo Wirtschaftsgeschichte geschrieben wurde, wo Persönlichkeiten verkehrt haben. Die Bars eben, deren Namen mit einem besonderen Ereignis oder einer besonderen Person verbunden sind. Ich hatte ja bereits angefangen mit Sloppy Joe's, der Peter Ustinov Bar und der Newton Bar. Aber es werden dann noch einige sehr bekannte Bars in der ganzen Welt folgen. Wenn wir an geschäftsoffenen Tagen in München sind, dann gehen wir vormittags zu Dallmayr auf ein Glas Champagner und ein paar Austern schlürfen. Ein bisschen Dekadenz darf es ja auch sein. Käfer eher nicht, ist zu sehr schickimicki, Dallmayr ist da schon etwas gediegener. Und manchmal ging es auch zu Sepp Kretz ins alte Andechser am Dom. München war und ist für uns beide immer eine Reise in den weiß-blauen Himmel, für Gina auch in die weiß-blaue Shoppingwelt. Und wenn's echt münchnerisch sein sollte, dann ins Weiße Brauhaus und zu der traditionellen Münchner Grundfleischküche mit solchen Leckereien wie gesottene Kalbszunge, gesottene Kälberfüße, Kalbskopf gebacken, gegrillte Stierhoden. Guten Appetit! Neben diesen Zwischenstopps aus dem Wintersport, waren wir aber mindestens ein bis zwei weitere Male im Jahr in München oder in Oberbayern, um einfach dort vor allem visuell in den Bergen auch zu entspannen.
Ja, das ist München, jeder spielt ein Superstar und sauft ein Champus an der Bar.
Seit Mitte der 1990er Jahre fuhren Gina und ich auch jährlich im Januar zum Wintersport nach Tirol. Als ehemaliger Skilehrer war jede Reise dorthin für mich nicht nur eine Gelegenheit, die malerischen Berge und perfekt präparierten Pisten zu genießen, sondern auch eine Rückkehr zu meinen Wurzeln im Skisport und auch den Lifestyle beim Wintersport.
Deshalb auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 34, Folge 17.
In Lermoos beim Skiurlaub hatten wir inzwischen vom Edelweiß ins More Life Resort gewechselt und ich hatte nunmehr auch mal wieder Ambitionen, mein fahrerisch-technisches Können aufzumotzen und anzupassen. Seit einigen Jahren hatte sich die Skifahrtechnik durch Carving enorm verändert. Carving, von Englisch to carve gleich schnitzen, Deutsch Scherschwung, ist eine Weiterentwicklung des geschnittenen Schwungs beim Skifahren, bei dem die Schwünge vollständig auf den Stahlkanten gefahren werden, statt durch die Kurve zu driften. Dazu kamen dann auch moderne Carving-Ski, die diese neue Fahrtechnik durch eine stärkere Taillierung ermöglichten. Um nun diese neue Technik auch zu erlernen, nahm ich zunächst einmal einige Stunden Privatunterricht in der Skischule in Lermoos. Ich hatte ja inzwischen keinerlei Zugang mehr zu irgendwelchen Lehr- und Ausbildungsinstitutionen der österreichischen Skischule, so dass ich halt ein ganz normaler Skitourist war. Mein Privatlehrer hieß Thomas und war ein Einheimischer aus Lermoos und arbeitete dort als Zimmerer und Tischlermeister. Ein sehr nachgefragtes Handwerk dort in der Alpenregion. Thomas war natürlich zunächst erstaunt, dass er nun einem Kollegen gegenüberstand. Wir beide verstanden uns von Anfang an super. Ein sehr sympathischer Typ. Neben der Skifahrtechnik habe ich von ihm auch viel über Holz, Natur und alpenländische Bauweise gelernt. Besonders auch über die Zirbelkiefer, die vor allem wegen der lebhaften Zeichnung im Innenausbau für Tiefelungen sowie als Möbelholz für Bauernküchen und Schlafzimmer genutzt wird. Aber auch für Räume in Gasthäusern, den sogenannten Zirbelstuben. Natürlich ging es aber in erster Linie ums Skifahren und die neue Technik. Und es war nun so, dass wir hier nicht so methodisch vorgehen mussten, wie in den regulären Skikursen. Die elementare Methodik des Skifahrens als solches blieb also außen vor und Thomas lehrte mir rein auf Basis der Ausbildungsmethodik das Kappen. Und das waren die wesentlichen Elemente, eine ruhige, bewegungsbereite, stabile Körperposition über den Skiern. Fahren entlang der Skitalierung beider Ski in deutlich offener Spur. Der Außenski ist mehr belastet und übernimmt den Hauptanteil der Steuerarbeit. Der Innenski wird situationsgerecht mit belastet. Beim Kanten nehmen Innen- und Außenbein annähernd den gleichen Kippwinkel ein. Ständiger Bodenkontakt beider Ski wird angestrebt. Ökonomisches Fahren mit gleichmäßigem Druckaufbau ohne abrupte Belastungswechsel ist die ideale Anwendung der Technik. Zunächst ein paar Trockenübungen im nicht so steilen und breiten Gelände. Dann ging es schon ab. Ich hatte das Jahr die letzten zwei Jahre schon in Autodidaktik geübt, weil ich ja bereits die Carving-Skier gefahren bin. Aber ich wollte es allerdings nunmehr auch in einer gewissen Perfektion fahren können. Mit den Basics ging es relativ schnell. Nach der ersten Stunde waren die drauf. Von da an sind wir nur noch gekuist. Das Schöne daran sind die ganzen Variationen in den unterschiedlichen Gelände- und Schneearten. Ich kam mir zunächst vor wie bei meiner Schneesportlehrerausbildung vor circa 30 Jahren. Mit Thomas habe ich mich natürlich auch über die damalige Ausbildungsmethodik und Lehrtechnik unterhalten. Er war ja erst Anfang 40 und kannte natürlich viele der Dinge auch nur aus den Erzählungen der älteren Kollegen. Auch über die geselligen Zeiten wurde da viel erzählt, die es heute in der Form kaum noch gibt, weil alles viel geschäftsmäßiger abläuft. Ich hatte zwei Tage mit je 4 Stunden gebucht. Nach Kursende setzten wir uns immer noch ein wenig zusammen auf der Brettlalm bei einem Bier und unterhielten uns, wobei ich mehr über die alten Zeiten referierte. So wurde ich dann noch im hohen Alter ein Carver. Mit Thomas bin ich dann auch in den Jahren danach immer mal wieder zusammengefahren, aber nicht im Skikurs, sondern privat. Um Irritationen zu vermeiden, wurde das aber so mit der Skischule abgesprochen, wobei die mich dann auch als so etwas wie einen ehemaligen Kollegen akzeptierten.
Die Freiheit auf den schneebedeckten Pisten zu spüren, ist für mich unvergleichlich.
Und in diesem Jahrzehnt folgten dann noch weitere abenteuerliche Städtetouren, so mit Henning nach Chicago, mit Gina nach Paris, nach Dubai und auf Shoppingtour nach New York, mit Henning und Hannes nach New York City und mit Hannes auch auf Bergtouren in die Alpen. Ich flog dann auch allein in die USA zum Lobsteressen nach Maine und noch einmal nach New York mit Henning. Und mit Henning ging es auch auf eine Rundtour durch Texas, mit Mirko zu den Stones nach Charlotte in North Carolina und einer Tour durch die Südstaaten der USA. Und dann mit Gina auf die erste Kreuzfahrt ab Brasilien, nach São Paulo, Santos, Rio de Janeiro und weitere Plätze und zurück nach Europa.
Hierzu ebenfalls noch einmal ein Auszug aus Staffel 3, Episode 37, Folge 27.
Ich habe mich dann irgendwann doch hingelegt und so ein paar Stunden geschlafen, war dann aber schon ziemlich früh, als es hell wurde, wieder wach. Während Gina noch tief und friedlich schlief, es muss so gegen 5.30 Uhr gewesen sein, als ich auf den Balkon ging, um die Morgendämmerung mitzubekommen. Einen Sonnenaufgang konnte man leider aber nicht sehen, da der Himmel noch mit tiefliegenden Wolken verhangen war. Ich schaute ja nach Achtern aus und sah, dass wir dort an aus dem Wasser ragenden Granitfelsen vorbeigefahren waren. Dann konnte ich erkennen, dass an Backbordland zu sehen war. Und plötzlich sah ich zwischen zwei aus den wasserragenden Inseln mit den bewaldeten Granithügeln in der diesigen Morgendämmerung in der Ferne die Christusstatue auf dem Corcovado und davor die Häuserkulisse mit Strand. Wir waren in Rio de Janeiro. Ich wollte Gina wecken, aber die war noch sowas im Tiefschlaf, dass sie zunächst diesen ersten Eindruck von der Einfahrt in die Bucht von Rio nicht mitbekommen hatte. Diese Einfahrt dort war schon grandios. Immer wieder zwischen den dort in der Guanabara-Bucht liegenden kleinen Inseln mit den bewaldeten Hügeln tauchten Fragmente der Skyline von Rio auf, und davor dann die Praia de Copacabana. Dann fuhren wir unmittelbar an der Rückseite des Zuckerhuts vorbei, der dort direkt aus dem Meer aufsteigt. Einfach nur ein bombastischer Anblick, und das in dieser mystischen Morgenstimmung. Als ob die Welt neu erschaffen wurde und sich alles aus dem Dunst entwickelt. Herrlicher kann so ein Morgen nicht beginnen. und immer noch im Hintergrund, aber fast ganz im Dunst, der Corcovado. Der Dampfer hatte inzwischen ja die Maschinen gedrosselt, so dass er quasi nur noch durch das stille Wasser glitt. Nach einer Weile hatte ich dann von meinem Balkonachtern raus einen Panoramablick auf Zuckerhut und Corcovado zusammen. Das war der ultimative Anblick von Rio. Im Vordergrund das Meer, dann die in der Bucht liegenden kleinen Inseln und dahinter die beiden bekanntesten Landmarks. Und davor der Strand von Botafogo. Botafogo ist ein Stadtteil, der natürlich auch durch seinen Fußballclub, Botafogo de Futebol e Regatas, bekannt wurde, aus dem Weltstars wie Garrincha, Mario Zagallo, Didi, das war 1958 und 1962 der Wundersturm Garrincha, Didi, Vava, Pele und Zagallo, und Nilton Santos stammten. Das waren alles Namen von Spielern, für die Peter und ich in unserer Kindheit immer geschwärmt hatten. Peter war ebenfalls immer ein großer Anhänger des brasilianischen Fußballs. Es wurde von Minute zu Minute interessanter. Und nun war auch Gina dazu gekommen, so dass auch sie nun diese gigantischen Eindrücke mitnehmen konnte. So langsam riss dann auch die Wolkendecke auf, so dass auch die Sonne sich offenbarte. Wir erreichten inzwischen unseren Liegeplatz und nach diesen fantastischen Eindrücken gingen wir erst einmal ordentlich frühstücken, mit sehr viel Kaffee. Natürlich hatten wir dann auch gleich den ersten Landausflug gebucht, nämlich Rio Total mit Corcovado, Zuckerhut und Copacabana. Die Reise begann also gleich mit einem Highlight. Bevor es losging, hatten wir auch noch ein wenig Gelegenheit, uns auf dem Ober- und Sonnendeck umzusehen. Dann war es soweit, die Busse standen draußen bereit. Jeder Passagier bekam dann einen Sticker mit seiner Gruppennummer angeklebt und vorweg liefen dann die Reiseleiter mit ihren Lollipops. Nun musste das ja auch nach Nationalitäten eingeteilt werden, da das ja Multikulti war, wobei der überwiegende Teil der Passagiere Brasilianer waren, die nach Europa wollten. Wir waren Teil der kleinen deutschen Kolonie, und los ging es. Zunächst durch das Hafengebiet, was nicht besonders ansehnlich war. Dann vorbei am Sambodromo, das ist eine Tribünenstraße im Stadtteil Cidade Nova im Stadtzentrum, in dem der Desfile genannte Umzug und Wettbewerb der Samba-Schulen im Karneval stattfindet. Die Arena ist etwa 700 Meter lang und bietet 88.500 Zuschauern Platz. Die Tour führte auch an Favelas vorbei bis zu unserem ersten Stopp, Corcovado. Am Morgen noch aus der Ferne vom Balkon aus gesehen und nun standen wir dort am Fuß des Berges an der Talstation der Zahnradbahn, die Corcovado-Bergbahn, die bis nahe unterhalb des Gipfels der 710 Meter hohen Corcovado hinaufführt. Die letzten Meter bis zum Gipfel führten dann über eine Treppe mit 220 Stufen. Auf dem Gipfel steht die monumentale Christusstatue Cristo Redentor. Die im Jahr 1931 eingeweihte Statue ist 30 Meter hoch, inklusive Sockel beträgt die Höhe insgesamt 38 Meter. Das allein war schon mächtig beeindruckend, aber der Ausblick von da oben war noch wesentlich beeindruckender. Man hatte einen totalen Rundblick auf Rio de Janeiro. Es war aber auch alles, was man von Rio namentlich kannte, zu sehen. Der Zuckerhut, dort direkt an der Bucht, die Strände von Copacabana und Ipanema, Hipódromo da Gaviao, die Pferderennbahn, die von hier oben wunderbar zu erkennen ist und fast auf jedem Foto vom Corcovado auftaucht, und natürlich das weltberühmte Estadio Jornalista Mario Filho, das Maracana. Ich glaube, keine andere Sportstätte hat so eine magische Bedeutung für den Fußball, wie dieser Name. Vielleicht das Wembley Stadion, aber das ist schon mehr pragmatisch. Die Mystik des Fußballs steckt für mich in dem Begriff Maracana, was sich ja dann 2014 auch noch für die deutsche Nationalmannschaft verwirklichte. Praktisch blickt man von hier oben auf das gesamte administrative Stadtgebiet, in dem etwas über 6,7 Millionen Menschen leben. Vom Corcovado ging es dann weiter zum nächsten Wahrzeichen Rios, dem Poncha Chezuca, dem 396 Meter hohen Zuckerhut. Die Fahrt dorthin führte durch einen älteren, kolonialen Teil von Rio de Janeiro, sowie Gegenden mit moderner Architektur. Und ebenso vorbei am altehrwürdigen Stadion Estadio Chilaranchieres von Fluminense Rio de Janeiro, viermaliger brasilianischer Landesmeister. Für den Club haben unter anderem auch Didi, Ronaldinho und Romario gespielt. Auf den Gipfel des Berges führt in zwei Abschnitten eine Drahtseilbahn. Ihre Kabinen sind rundherum aus Glas, so dass man schon während der Auffahrt den Felsen sehen kann. Auch von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick auf Rio. Auf der südlichen Seite des Zuckerhuts befinden sich die Strände von Copacabana, Ipanema und Leblon, bis hin zum Felsen von Gavira. Auf der nördlichen Seite liegt die Bucht von Guanabara mit den angrenzenden Stadtvierteln Botafogo, Flamengo, Ilhache Governador bis hin zum Hügel de Doce Tois bei Teresopolis. Im Westen steht die Christusstatue auf dem Corcovado. Danach gab es noch eine Stadtrundfahrt durch Rio mit Stopp am berühmten Copacabana-Strand. Dieser Strand ist 4 Kilometer lang. Im Jahr 1970 wurde von Buehl Marx die Calzeadro de Copacabana, Uferpromenade, mit dem berühmten Pflastermuster, entlang der Avenida Atlantica gestaltet. Der Strand von Copacabana mit seinem weißen Sand und seiner Sauberkeit genießt Weltruhm und steht symbolisch für den Ort, an dem Sport, Lebensfreude und der Körperkult Brasiliens zelebriert wird. Fußball und Beachvolleyball kann am Strand teilweise auch noch nachts unter Flutlicht gespielt werden. Eine Sehenswürdigkeit ist dort auch das Hotel Copacabana Palace. An einem der zahlreichen Strandkioske haben wir dann auch eine authentische Caipirinha genossen.
Zu all diesen und auch noch weiter folgenden epischen Reisen gibt es dann in Kapitel Reisen spannende und ausführliche Reiseberichte und Erlebnisschilderungen.
Weitere Episode der Podcast Retro Show als Fußball noch Rock'n'Roll war zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.